Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Herzlich willkommen zu Folge 34 vom Podcast Berufsjugendlich. Es ist Sonntagabend und für euch an den Mikrofonen in Essen Jendrik und in Berlin.
Anna, hallo.
Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass du wieder zuhörst, 2 Wochen nach unserer letzten Folge. Wir hoffen, dass ihr gut durch diese Zeit gekommen seid, eine Zeit, in der ja unter anderem auch der nächste Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde, der heute auch ein Thema sein wird. Aber bevor wir darauf eingehen, fangen wir natürlich wie gewohnt mit unserer Tradition an. Was war denn eigentlich los? Und ich nehme an, Anna, es war nicht langweilig in den letzten 2 Wochen.
Das ist so lustig, schon unsere Tradition zu sagen, es war viel los, weil es ist in der Regel auch viel los. Wir können gar nicht sagen, nee, es war gar nichts los. Es wäre ja wirklich gelogen. Darum picke ich jetzt nur ein paar kleine Dinge heraus. Ich hatte einen ganz tollen Workshop zum Thema Lobbyarbeit und Interessenvertretung mit fantastischen jungen Menschen, die sich im Bereich Klimafragen engagieren. Da waren wir in der Nähe von Erfurt in einem schönen evangelischen Bildungshaus. Das hat großen Spaß gemacht und für mich ist es auch immer, oder sind solche Workshops wichtig, um nochmal einerseits natürlich also nicht beizubringen, aber darüber zu sprechen, wie erfolgreiche Lobbyarbeit aussehen kann, weil das ist einer meiner Hauptjobs hier in Berlin, aber auch von jungen Menschen zu erfahren, wie ich das auch besser machen kann. Also wie ich noch besser ihre Interessen vertreten kann, und das fand ich total cool. Dann ist die Bildungsreihe der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente gestartet, eine Bildungsreihe für Begleitkräfte von Kindern und Kinder- und Jugendparlamenten. Da hat jetzt die erste Session stattgefunden und wir waren, glaube ich, über 90 Leute online. Das war total krass und ich moderiere diese Reihe und gestalte sie auch inhaltlich mit, zusammen mit den Kolleginnen von der Akademie. Und das ist jetzt noch mal ein bisschen was anderes als das, Jendrik, was wir hier so machen, also klassische Kinder- und Jugendverbandsarbeit, Jugendarbeit. Da waren viele Menschen aus der Verwaltung, und das ist ja meine Lieblingszielgruppe, mit Menschen aus der Verwaltung über Kinder- und Jugendbeteiligung sprechen. Also war richtig stark. Und wir zwei haben uns ja auch kürzlich gesehen, denn wir waren beide zu Gast beim Ganztagskongress des Bundesfamilienministeriums und des Bundesbildungsministeriums. Da durfte ich eine der Keynotes halten, einen der ersten Impulsvorträge. Und ja, ich bin gestartet in diesen Vortrag mit einem Foto von mir als Kind in meinem ersten Zeltlager in Gummistiefeln und in Jogginghose. Und im Hintergrund sieht man so die Zelte. Und ich habe eben darüber gesprochen, wie mich Beteiligungserfahrung in der Jugendarbeit erstens zu dem gemacht hat, wer ich heute bin. Und zweitens, dass ich glaube, dass ohne diese besonders wichtige Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Selbstorganisation, Partizipation in Zusammenhängen der Jugendarbeit Schule um einiges ärmer wäre. Also wir brauchen Kinder- und Jugendhilfe, wir brauchen Player aus der Jugendarbeit, um Schule zu einem guten Ort zu machen, um Ganztag vor allen Dingen, weil Ganztag ist mehr als Schule, um Ganztag zu einem guten Ort zu machen. Und ich fand den Ganztagskongress, es war der dritte jetzt, ich fand den auch deshalb mal wieder so spannend, weil da waren nur Leute, die halt Bock haben. Also das ist ja beim Thema Ganztag nicht ganz selbstverständlich. Da hat man es ja häufig auch mit Bremsern zu tun. Ich sage jetzt schon Koalitionsvertrag. Und da einen Raum voller Leute zu haben aus Vereinen, aus Verbänden, aus Politik, aus Verwaltung, aus der Jugendhilfe, aus Schulen, die einen sagen, ja geil, wir haben Lust auf einen guten Ganztag, bei dem wirklich das Kind im Mittelpunkt steht und nicht nur Leistung und das, was irgendwie am Ende bei rumkommt, sondern dass der Prozess wichtig ist. Und das hat mir großen Spaß gemacht und ich habe auch noch super viele Leute getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und Jendrik, ich war dir und Laura, liebe Grüße an Laura von der Sportjugend NRW, total dankbar, dass ihr mich so ganz vorne angefeuert habt, weil vor so einem großen Raum zu sprechen mit Livestream und allem Pipapo, das dann doch nicht so. Selbst ich wurde da ein bisschen nervös. Deshalb danke, dass du da warst.
Ja, gerne. Hättest du es nicht angesprochen, hätte ich Laura auch noch mal kurz gegrüßt, so als dein Emotional Support Team an der Stelle. Das war ja der eine Grund, weswegen wir da ja hingefahren sind, um dir dabei zu stehen. Aber ich finde auch, die Stimmung war sehr positiv. Also oft hat man ja auf so Veranstaltungen eher so, okay, man guckt so, was läuft alles nicht, aber da waren wirklich Menschen, die wollten es nach vorne bringen. Und auch diese große Bandbreite der verschiedenen Professionen, die da zusammen dabei sind, fand ich schon auch spannend und für mich besonders schön, dass sich auch jemand vom CVJM gemeldet hat. und da etwas gesagt hat. Also das fand ich irgendwie cool, wo ich dann doch dachte, okay, es gibt einzelne Vereine, die haben das Thema also schon auf dem Schirm und wollen da irgendwie dabei sein. Von daher ist nach wie vor eine schöne Veranstaltung, finde ich, da hinzufahren, auch zum Netzwerken dann zwischen den Foren. Ansonsten gab es bei uns noch den Kickoff des neuen jugendpolitischen Ausschusses in der Evangelischen Jugend NRW. Im Moment formiert sich ja alles neu und es gibt neue Delegierte. Das ist ganz spannend irgendwie, weil sich auch die Vorsitzsituation ändert. Ich trete da nochmal an, bin aber die einzige Konstante. Die anderen beiden Plätze im Dreierteam werden neu. Also da geht es auch viel um Teambuilding und Art und Weise, wie Sitzungskultur auch nochmal gestaltet wird. Das wird spannend. Und wir haben im Leitungskreis einer unserer Untergliederungen, der jetzt neu gegründet wurde, im SprecherInnen-Team eine Person unter 18 und im ganzen Leitungskreis auch. Das heißt, wir haben erstmals bei der Terminfindung so Sätze gehört wie, nee, da kann ich nicht, da habe ich Schule. Sonst immer,
Verrückt,
nee,
oder?
Studium, ne, Vorlesung oder ab
Ja.
und zu, wenn man mal Glück hat, in Anführungszeichen, ging es mal um die Ausbildung, aber schon ja eher akademisiert. Und jetzt geht es um die Schule. Das macht es nicht einfacher, mit 20 Personen einen Termin zu finden, aber es ist voll wert. Und allein, dass dann eine so junge Person, eine junge Frau diese Sitzung moderiert hat, kriege ich heute noch so ein bisschen Gänsehaut, weil es so anders ist als in den letzten Jahren. Und da denke ich mir dann, Jugendverbandsarbeit ist einfach eine richtig geile Sache, um das mal so sagen zu dürfen. Und dass wir das ermöglichen, toll, gerade in den jetzigen Zeiten. Deswegen super. Und um nicht nur beruflich zu sprechen, ich habe es dann wieder geschafft, Golf spielen zu gehen, Anna. Jetzt werden alle
No.
denken, ja, er wieder versnobbt
Ja,
und so. Nee, ich habe in Oberhausen gespielt.
Ach so. Das
Ja, dann.
heißt, in Oberhausen spielen keine Snobs Golf, oder?
Nee, in Oberhausen kannst du auch noch mit einer Jeanshose spielen
Ja,
und so
okay.
weiter. Deswegen, also das muss immer noch erwähnt werden. Das waren meine 2 Wochen exemplarisch. Gab es natürlich noch mehr.
Ja, total exemplarisch. Und eine Sache möchte ich auch exemplarisch hervorheben. Vielen, vielen Dank für eure zauberhaften Rückmeldungen zu unserer letzten Folge mit Christian und Gabi zum Thema Jugendförderung. Wir wissen, wir haben euch da ganz schön schwere Kost vorgesetzt, viel juristischer Sprech, viele Fachbegriffe, aber wir glauben, und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über diese Themen sprechen, wir glauben, dass es viel Wissen gibt, das irgendwie so über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte auch verloren gegangen ist, wichtigere oder andere Themen sind in den Vordergrund getreten für Menschen, die Jugendarbeit machen, für Menschen, die Interessen vertreten von Kindern und Jugendlichen vor Ort auf kommunaler Ebene. Und insofern danke, 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 wie schön eure Rückmeldungen waren. Und wir haben gehört, dass es Hörerinnen gibt, die uns sogar im Auto auf dem Weg zu einem Termin in einer Kommune mit dem Bürgermeister und dem Jugendbeauftragten gehört hat. Und toll. Also da haben Das ist ja ein Podcast, Jendrik, bedeutet ja, dass wir so ins Nichts sprechen. Ne? Wir unterhalten uns hier sehr nett und kriegen dann vielleicht mit, dass uns jemand hört, aber dann wirklich auch noch so mal ganz konkret: Hey, ich habe das und das bei euch gehört und ich konnte es direkt anwenden. Da hüpft mein Herz. Das finde ich total schön und da möchte ich ja auch wirksam sein. Ich bin gerne im Bund wirksam, aber ich bin auch richtig, richtig gerne wirksam mit allem, was ich tue, auf kommunaler Ebene, vor Ort, wie du auch, in den Kirchenkreisen, vor Ort in den kommunalen Jugendringen. Da wird Politik gemacht, nicht immer nur im Bundestag. Und trotzdem müssen wir über dieses große Thema mit K reden. Den Koalitionsvertrag, den CDU, CSU und SPD vorige Woche vorgestellt haben. 144 Seiten, die von manchen schneller, von manchen eher langsamer gelesen wurde. Bei mir geht es ganz schnell, weil ich so einen Scanblick habe inzwischen für Koalitionsverträge. Wer meinem Instagram-Account folgt, weiß, dass mir das auch einfach unglaublich Spaß macht. Ja, aber wir wollen euch heute präsentieren. Nein, wir wollen offen reden. Wir wollen nicht nur präsentieren, wir wollen offen darüber sprechen, was wir glauben, was dieser Koalitionsvertrag und die Vorhaben, die sich da auch manchmal so verklausuliert drin verstecken, was die bedeuten und was die dann auch wirklich für das Leben von Kindern und Jugendlichen bedeuten.
Darum geht es heute. Ich hatte mir eigentlich eine Überleitung von zwei hüpfenden Herzen zum Koalitionsvertrag überlegt. Ja, das weiß ich, aber ich glaube, es ist vielleicht auch besser, dass ich diese Überleitung nicht machen muss. So nach dem Motto, 10 Minuten aufgenommen, schon zwei hüpfende Herzen. Das wird heute vielleicht die Romantikfolge, vielleicht aber auch nichts.
Nein,
Ja,
nicht.
und genau, und wir haben uns gedacht, wir werden als erstes mal so ein paar allgemeine Fakten und Gedanken dazu geben, werden ein paar Sprachnachrichten hören von HörerInnen von uns und schauen dann, was ist eigentlich gut, was ist nicht so gut, was ist verbesserungswürdig, um uns so mal damit zu beschäftigen. Und wer uns kennt, weiß ja, wenn wir Berichte lesen oder Studien lesen, dann schauen wir mal, wie oft kommt denn eigentlich das Wort Jugendpolitik dort drin vor. Und im Koalitionsvertrag einmal. Ja, es ist einmal dabei, und zwar, wenn es um den nationalen Kinder- und Jugendgipfel geht, über den wir später noch ein bisschen mehr sprechen, aber in dem Zusammenhang kommt es vor. Ansonsten geht es viel um den Schutz von jungen Menschen und jetzt gar nicht so viel um Rechte oder irgendwelche Freiräume von jungen Menschen. Auch das könnte man noch vertiefen, werden wir an anderer Stelle auch tun. Und dass man irgendwie so merkt, hey, eigentlich ist doch alles Jugendpolitik. Und es ist kein isolierter Bereich, aber es gibt jetzt nicht so viele Querverbindungen zu den anderen Bereichen, ob das Bildungs ist, ob das Umweltpolitik ist, Arbeitsmarktpolitik. Das passt ganz gut zu dem, was der Deutsche Bundesjugendring sagt. Es fehlt ein jugendpolitisches Gesamtkonzept dahinter. Und wenn man überlegt, welchen Fokus hat denn eigentlich auch Jugend, vielleicht auch Jugendpolitik, dann schlägt sich das sicher auch darin nieder, dass es jetzt ein Ministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gibt. Da gab es witzige Memes dazu, von wegen, wo Jugend noch soeben angehangen wurde bei Instagram. Und das kann man natürlich sagen, so die Bündelung mit Sachen wie Bildung, Familie, Gleichstellungsthemen bietet irgendwie auch Chancen, Verzahnung, Vernetzung. Aber es ist halt auch ein Riesenbereich. Und wir kennen ja den Ressorttrubel, den es da oft geht. Das heißt, da gibt es auch durchaus die Gefahr, dass das Ganze untergeht. Wir haben euch auch gefragt, jetzt nicht öffentlich, aber so an verschiedenen, doch auch öffentlich
Ja,
gefragt, was denkt ihr denn
ich habe
eigentlich
mal
zum
auf Insta gefragt.
Koalitionsvertrag? Natürlich, wir haben auf Instagram gefragt und da hat sich Niklas gemeldet und der schätzt mal den Koalitionsvertrag aus seiner Sicht ein.
Hallo, ich bin Niklas, 24 Jahre alt. Der Koalitionsvertrag zwischen der CDU/CSU und der SPD ist für mich als junger Mensch teils positiv und teils negativ. Positiv ist meiner Meinung nach, dass das Geld aus dem 500 Milliarden schweren Infrastrukturfonds Spillover-Effekte haben kann und wird. Für den öffentlichen Nahverkehr, die Sanierung der Schulen und auch der Hochschulen, für bessere Bildung und eine Ausweitung der digitalen Infrastruktur. Gleichzeitig finde ich gut, dass Ehrenämter gestärkt werden und auch der Freiwilligendienst mehr in den Fokus gerückt wird durch weitere Erklärungen. Außerdem ist die Erhöhung des Kinder- und Jugendplans positiv. Insgesamt fehlt mir aber irgendwie das Gesamtkonzept. Vieles ist nebulös und es wirkt ein bisschen konzeptionslos. Klimaschutz ist einfach hinten dran und auch die Festschreibung des Rentenniveaus bis 2031 zeugt jetzt nicht davon, dass man die junge Generation im Blick hat. Es wirkt irgendwie so, dass die Koalitionäre keine Erkenntnis aus dem Wahlergebnis vom 23. Februar erlangt haben, wo der Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt noch mal richtig deutlich wurde. Kurzum, positive Aspekte bei manchen Bereichen, die aber durch eine Konzeptionslosigkeit auffallen, wie diese Ziele und Aspekte erreicht werden sollen.
Ja, vielen Dank, Niklas. Niklas, wir machen das jetzt genauso wie du. Wir fangen jetzt erstmal mit den positiven Sachen an. Dinge, die uns positiv aufgefallen sind in diesem 144 Seiten starken Werk. Niklas, du hast es auch gesagt, der Kinder- und Jugendförderplan des Bundes soll erstmal um 10% aufwachsen und dann dynamisiert werden. Das ist was, was wir ja aus NRW kennen. Da ist er bereits dynamisiert. Das heißt, er wird immer wieder angepasst auf Kostenentwicklungen und Kostensteigerungen. Und übrigens, ne, wir lesen ja den Koalitionsvertrag, als sei das ein festes Versprechen. Das ist eine Absichtserklärung. Insofern müssen wir auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, KJFP-Aufwuchs ist toll. Das ist toll, wenn Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendhilfe mit mehr Geld ausgestattet wird. Einerseits in der Strukturebene, andererseits auf der Maßnahmenebene, Projektebene. Aber 10% Aufwuchs, gleicht es überhaupt erstmal die Inflation der vergangenen Jahre aus? Da habe ich so meine Zweifel. Und Dynamisierung klingt natürlich total super. Also das ist auch super. Da haben wir lange, lange, lange für gekämpft. Und deshalb will ich das auch nicht kleinreden. Aber natürlich muss auch eine Dynamisierung ausgestaltet werden. Es fehlt erstmal noch eine verbindliche Festlegung auf einen jährlichen Anpassungsmechanismus an reale Kostenentwicklung. Also das heißt, das steht da drin. Und man muss dann aber auch überlegen, Was das dann konkret bedeutet in Zeiten von Inflation, in Zeiten von Krieg und globalen Krisen, wie wir sie gerade erleben. Also ja, super, aber auch so ein bisschen, ja, da darf noch ein bisschen mehr kommen. Auch sehr positiv zu bewerten ist, dass es eine Strategie mentale Gesundheit für junge Menschen geben soll, mit den Schwerpunkten Prävention und Früherkennung psychischer Erkrankungen. Und in einem anderen Teil des Koalitionsvertrages wird nochmal besonders Wert darauf gelegt, auch das Thema Einsamkeit junger Menschen in den Fokus zu nehmen. Ich finde, es ist sehr positiv zu bewerten. Es ist ein Thema, Jendrik, das uns ja auch hier schon mehrfach im Podcast beschäftigt hat, uns in unserer täglichen Arbeit auch beschäftigt. Auch bedeutet, dass verschiedene Institutionen zusammenarbeiten müssen, Forschung, Praxis, Pädagogik, Psychologie, Neurowissenschaften, da hängt das Thema Therapieplätze dran. Also überhaupt, dass das erkannt wird, dass das ein Thema ist, finde ich, ist sehr positiv zu vermerken und war jetzt ja auch bei vielen Beteiligungsveranstaltungen, bei vielen Beteiligungsformaten ein super wichtiges Thema. Zuletzt erst beim Progressiven Zentrum, ein Think Tank hier in Berlin, die dazu auch eine ganze Studie herausgegeben haben. Das Thema Wohnen ist auch ein Thema, das nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche beschäftigt, vor allen Dingen junge Menschen in Übergangssituationen. Das Budget von Junges Wohnen wird verdoppelt. Das ist ein Bundesprogramm, um junges Wohnen und vor allen Dingen den Bau von kostengünstigen Wohnungen für junge Menschen in besonderen Lebenslagen zu ermöglichen. Das ist klasse. Dann, dass es eine bundesweite Anlaufstelle für Azubi-Wohnen geben soll. Wir haben das hier in unserer Ausbildungsfolge auch mal gesagt, überhaupt als Azubi mit dem, was man verdient, ein WG-Zimmer zu kriegen, ist an vielen Orten schon schwierig. Und manche junge Menschen oder viel mehr junge Menschen als früher entscheiden sich manchmal dann auch gegen einen Ausbildungsplatz, weil sie wissen, sie kriegen an dem Ort, wo sie die Ausbildung machen, keine Wohnung. Insofern, yeah. Und das Wohngeld im BAföG wird einmalig um 440 Euro erhöht. Und das BAföG insgesamt soll immer weiter überprüft werden und weiterentwickelt werden. Es soll ist eine Reform angekündigt. Und da, Jendrik, zieht das, was du gesagt hast, finde ich. Das könnte natürlich ein positiver Effekt sein, wenn Bildung und Jugend künftig zusammenliegen in einem Ressort, in einem Ministerium. Weil Studieren, wissen wir auch, ist so viel mehr als nur die formale Bildung. Da gehören auch noch viele, viele andere Themenbereiche dazu. Insofern, da bin ich positiv überrascht, dass dieses Thema überhaupt in den Mittelpunkt gerückt wirkt. Es gibt keinen Pflichtdienst. Yay! Was haben wir alle irgendwie gezittert und gebibbert? Zum einen,
Juhu.
weil in der vergangenen Woche noch mal laut darüber diskutiert wurde in den Medien, ob der Wehrdienst zurückkommt, es wieder irgendeine Art von Wehrpflicht geben soll. Und nein, die Wehrpflicht, wie wir sie bislang kannten, wie sie gerade noch ausgesetzt ist im deutschen Gesetz, die kommt erstmal nicht zurück. Und es gibt auch keinen Pflichtdienst für junge Menschen, kein Gesellschaftsjahr, dieser ganze Krempel. Aber also was da jetzt drin steht, ist, dass ihr erinnert euch vielleicht auch, wir haben da schon mal drüber gesprochen, das ist das sogenannte schwedische Modell. Boris Pistorius, der bisherige Verteidigungsminister, hatte das mal vorgeschlagen und gesagt, hier, wir machen keine Wehrpflicht, sondern das schwedische Modell. Das heißt, alle jungen Menschen werden angeschrieben, alle werden gemustert und dann macht man den Leuten ein entsprechendes Angebot und sie können sich überlegen, ob sie das annehmen oder nicht. Jetzt haben wir da nie drüber gesprochen. Ich habe das jetzt erst wieder gehört in einem außenpolitischen Podcast und fand das sehr spannend. Das schwedische Modell basiert auch darauf, dass wenn zu wenige Menschen sich freiwillig melden nach dieser Gesamtmusterung, sie verpflichtend eingezogen werden. Ja? Also das heißt, yay, kein Wehrdienst, aber im Zweifelsfall kannst du eben doch noch eingezogen werden. Und Jendrik, ich finde, da müssen wir dranbleiben. Weil da geht es tatsächlich auch noch mal, es ist nicht nur eine verfassungsrechtliche Frage, da sind wir jetzt nicht so zuständig, aber was bedeutet das denn, wenn du sagst, nee, ich mach das nicht und dann wirst du doch eingezogen? Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber yay, erstmal kein Pflichtdienst. Und super gute Neuigkeiten für Freiwilligendienstleistende. Es soll mehr Taschengeld geben. Mehr Geld wird im Bund eingestellt, um Taschengeld für Freiwillige auszuzahlen. Und es soll mehr Stellen geben. Also hoffentlich dann nicht dieses Bibbern und Zittern wie jedes Jahr, ob das mit dieser überjährigen Finanzierung wirklich gut funktioniert. Also das sind Punkte, wo ich sage, ja, will da nicht immer Wasser in den Wein gießen, aber das sind doch zumindest Themen, für die wir alle ganz hart lobbyiert haben.
Das sind doch lauter hüpfende Herzen, oder? Wenn man das so hört, was alles gut ist im
Ja,
Koalitionsvertrag.
du weißt, ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, ne, weil ich gucke
Natürlich.
auch auf die Gesamtstrategie und da hüpft es nicht
Ja.
mehr.
Ja, das stimmt. Und trotzdem gibt es noch ein paar weitere Punkte, die man durchaus positiv hervorheben kann. Nämlich, Europa ist wichtig und Europa wird gestärkt, sozusagen. Denn auch vereinbart wurde, dass die europäischen und bilateralen Jugendwerke mit den Fachstellen des europäischen und internationalen Jugend- und Fachkräfteaustauschs gestärkt werden. Also die bestehenden Jugendwerke und Fachstellen sollen ausgebaut werden, grenzüberschreitendes Lernen und europäische Freundschaften sollen gefördert werden. Und ich finde, das ist schon ein gutes Bestreben der Regierung, dass die internationale Jugendarbeit auch wieder mehr gefördert wird. Und das passt, finde ich, auch zur Lebensweltorientierung der jungen Menschen. Dann Stärkung der freien Träger der Jugendarbeit im Ganztag. Juhu. Auch da haben wir eben ja schon in Ansätzen mal im Ganztagskongress drüber gesprochen. Ist natürlich immer die Frage, wie will es der Bund eigentlich schaffen, dass das Ganze bis zur kommunalen Ebene wirken soll? Und es darf natürlich auch wieder nichts kosten, klar. Aber hey, immerhin steht es mal drin, die freien Träger der Jugendarbeit im Ganztag sollen eingebunden, sollen gestärkt werden. Mal schauen, wie sich das dann am Ende in der Praxis zeigen wird. Ein Thema, was man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat und doch wichtig ist, ist, dass es jetzt Regelungen zur Abgabe von Lachgas gibt. Im Koalitionsvertrag steht ein umfassendes Verbot von der Abgabe oder zur Abgabe von Lachgas an Minderjährige. Ob das jetzt der Verkauf über Automaten ist, wo man das ja bekommt, oder in Kiosk, im Versandhandel, um eben den Missbrauch von Lachgas, den es definitiv gibt, als Partydroge unter Jugendlichen einzudämmen. Wir erleben das in Essen auch. An vielen Stellen. Das ist jetzt kein einzelnes Phänomen, sondern das kommt oft vor und in Zukunft soll es nur noch für medizinische, gewerbliche oder wissenschaftliche Zwecke erlaubt sein. Wir schauen mal. Und zu guter Letzt bei den guten Punkten kann man, glaube ich, auch sagen, dass erstmals ein Staatsminister für Sport und Ehrenamt ernannt werden soll, angesiedelt im Bundeskanzleramt, um eben den Themen Sport und Ehrenamt auf Bundesebene mehr Gewicht zu verleihen. Und das kann man auf jeden Fall mal positiv hervorheben.
Ja, vor allen Dingen freut es mich natürlich für den Sport.
Ja.
Ja, da haben die sich ja auch total
Ja,
drauf
ja.
gefreut, dass das irgendwann mal passiert. Insofern liebe Grüße an die Kolleginnen beim Sport. Da gibt es ja auch noch einiges zu tun. Da ist auch einiges in der vergangenen Legislatur auf der Strecke geblieben. Ich finde, das ist schon auch noch mal eine Aufwertung. Und ein Staatsminister für Ehrenamt hat hoffentlich auch das junge Ehrenamt im Blick und ist ein starker Fürsprecher, eine starke Fürsprecherin für das Thema Freiwilligendienste, für das Thema junge Engagierte. Da hoffe ich tatsächlich drauf. Ja, es gibt auch Punkte, da muss ich jetzt sagen, Jendrik, ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Punkt im Koalitionsvertrag auftaucht. Ich sehe da Enttäuschung aller Orten, aber es gibt ja auch immer so eine Art irgendwie Wahlarithmetik, das Thema Kinderrechte. Das Thema Kinderrechte steht nicht im Koalitionsvertrag. Es ist kein Thema und das ist wiederum auch nicht wirklich überraschend. CDU, CSU sind keine Fans von diesem Thema, machen da immer wieder, wie ich finde, Scheinargumente stark, dass das Elternrecht ausgehöhlt wird und so weiter. Aber genau, es war also nicht zu erwarten, dass es darin auftaucht. Aber das Deutsche Kinderhilfswerk und SOS Kinderdörfer zum Beispiel sind da, wie ich finde, in den vergangenen Tagen sehr, sehr, sehr deutlich geworden, in ihrer öffentlichen Kommunikation zu sagen, sorry Leute, das geht einfach nicht. Wir haben 2025, ja, die UN-Kinderrechtskonvention ist ratifiziert in Deutschland, aber es scheint ja wohl niemanden zu interessieren, was sich dann eben auch an einem weiteren, wie ich finde, fatalen Thema zeigt. Die Migrationsdebatte wurde im Vorfeld so groß gemacht, größer als jedes andere Thema. Und es wurde immer wieder so getan, als sei die Migration schuld an ganz, ganz, ganz vielen anderen Problemen und Herausforderungen, die wir hier im Land haben. Aber das Thema Kinderrechte und das Thema Migration hängt unmittelbar zusammen, denn der Auszug, die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte, das betrifft auch Kinder. Es betrifft sie entweder direkt, weil sie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind und eben dann eventuell gar nicht unter so eine Härtefallregelung, die da ja mit aufgeführt wird, fallen. Das heißt, da kommen Minderjährige nach Deutschland, machen sich auf diesen gefährlichen Weg hierher alleine. Wir sehen das doch schon seit 2014, 2015, was die alles durchmachen müssen. Und wenn jetzt für 2 Jahre der Familiennachzug und ich glaube auch für länger ausgesetzt wird, also Kinder dürfen nicht ohne Eltern sein. Punkt. Und es gilt genauso, dass Kinder in ihren Heimatländern, in ihren Ursprungsländern nicht alleine sein dürfen, weil ihre Eltern sich auf diesen gefährlichen, gefährlichen, bedrohlichen, tödlichen Weg nach Europa gemacht haben. Also Kinder und ihre Eltern, Kinder und ihre Familien gehören zusammen. Das ist ein Kinderrecht. Das wird an dieser Stelle mit Füßen getreten. Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass es in den Koalitionsvertrag kommt mit den Kinderrechten, aber das, was wir jetzt sehen, macht halt auch einfach Unterschiede zwischen deutschen Kindern und nicht deutschen Kindern. Und insgesamt die Migrationsdebatte macht ja auch noch mehrere andere Unterschiede, dass es dann wieder nicht um den Pass geht, sondern um so einen Gedanken von so einem, das ist nationalistisch, das ist biologistisch, von so einem Biodeutschtum. Entschuldigung, ich finde, wir haben das deutlich bei Aladin Elmar Falani gehört und er hat dafür ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Über 40% der GrundschülerInnen in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte. Wir können doch nicht mehr so tun, als sei das irgendwie alles ein Problem. Es macht mich wütend. Und es macht mich vor allen Dingen wütend, dass es auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen ausgetragen wird, weil es da eine bestimmte Mutlosigkeit in der Politik gibt.
Vielleicht nicht wütend, aber zumindest mal enttäuschend sind auch die Themen Klima und Verkehr im Koalitionsvertrag. Und man kann, wenn man den so liest, sagen, Deutschland soll Autoland bleiben. Ja, es gibt kein Tempolimit für Autobahnen. Das Deutschlandticket wird perspektivisch teurer. Dafür wurde immerhin gesagt, dass es ja auch noch ein paar Jahre Bestand hat, aber es wird eben perspektivisch teurer. Ist jetzt schon teilweise so teuer, dass sich das viele Menschen gar nicht mehr leisten können. Es gibt Fracking-Importe aus den USA, Gasförderung vor Borkum. Ich hatte es schon gesagt, als ich selber auch auf der Insel war. Das merkt man da spürbar. 20 neue Gaskraftwerke. So, und wann lohnt sich ein Gaskraftwerk, wenn man sie länger benutzen will? So, Gas und Kohle sind gleich schädlich, das Heizungsgesetz wird abgeschafft, es gibt kein Klimageld. Also das hat man ja auch schon in den Diskussionen von allen Seiten, auch von seinen jungen Menschen gehört. Was ist eigentlich mit dem Thema Klima? Das ist irgendwie so ein bisschen auch unten durchgerutscht. Und auch da wird man gut aufpassen müssen, dass das überhaupt Thema sein wird.
Zum Thema Klima und Landwirtschaft und was das eigentlich zu tun hat mit der Perspektive junger Menschen, haben wir eine weitere Sprachnachricht bekommen, nämlich von Tobias.
Ja, was ich mir so denke, es ist halt, also insbesondere auch so agrarpolitisch, ist halt die plakative Sache, den Agrardiesel wieder einzuführen, ist halt so nach dem Motto verkauft worden, ja, das ist jetzt das Ding und das tun wir für die Landwirtschaft. Aber ganz viele so wichtige Strukturthemen werden halt nicht angegangen, so. Genau, Stichwort Marktstellung von Landwirtinnen und Landwirten. Und ja, also beim Klimaschutz, ich bin da, also hab da halt auch an vielen Stellen so das Gefühl, dass es da so ein bisschen Ablenkung gibt. So, also weiß nicht, man hat im Wahlkampf massiv daran geschunden, an diesem Heizungsgesetz und so faktisch es wird bleiben. Und wenn die vorhätten, das noch abzuschaffen, dann werden wahrscheinlich die ganzen Wirtschaftsverbände sagen, nee, lass dieses Gesetz da. Und es ist quasi ein, ja, also dieses, also diesen Knoten zu lösen, dass man aus ja wirklich wahltaktischen und ideologischen Gründen gegen die Grünen geschossen hat und so den Klimaschutz diskreditiert hat in Form des Heizungsgesetzes und also wie die Union aus diesem Strick wieder rauskommt, das weiß ich echt noch nicht.
Ja, und wir haben noch eine weitere Sprachnachricht von Luisa. Luisa ist politisch in ihrer Heimatstadt Kiel, aber auch auf Bundesebene jugendpolitisch sehr aktiv. Und was ich so spannend finde, ist, ich habe ihr das danach auch geschrieben, gesagt, Luisa, danke, dass du genau mit diesem Thema eingestiegen bist. Dann muss ich es nicht sagen. Sie bringt das große Problem an all diesen Vorhaben direkt auf den Punkt.
Alle wichtigen Vorhaben für uns junge Menschen des Koalitionsvertrags stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Das heißt im Klartext, was heute versprochen wird, kann morgen schon wieder gekippt werden, wenn das Geld fehlt. Das zeigt sich besonders deutlich im Bereich Bildung. Zwar heißt es da, man werde die frühkindliche Bildung stärken und die Zahlen der Jugendlichen ohne Abschluss senken, doch wird bei der konkreten Umsetzung darauf schnell ein bloßes Wollen. Und was passiert, wenn das Geld knapp wird? Dann drohen genau diese Vorsätze als erstes über Bord zu gehen. Auch beim Deutschlandticket bleibt die Unsicherheit. Der Preis soll zwar erstmal stabil bleiben, gesichert ist es aber keineswegs. Das ist für mich ein weiteres Beispiel für wackelige Finanzierungszusagen. Und besonders fatal finde ich auch die geplanten Maßnahmen im Bereich Migration. Der Familiennachzug soll zu subsidiär Schutzberechtigten eingeschränkt werden. Und ich finde es total absurd, weil genau damit werden auch die Menschen im Stich gelassen, die den Schutz hier in Deutschland am dringendsten brauchen. Und Kinder gehören zu ihren Familien. Das sagt nicht nur ich, das sagt sogar die Kinderrechtskonvention. Und ich glaube, am deutlichsten wird dieses ganze Problem, was ich im ganzen Vertrag sehe, durch das, was fehlt. Das Wort Kinderrechte taucht im gesamten Koalitionsvertrag kein einziges Mal auf. Das ist doch kein Zufall, sondern mehr ein Symbol dafür, wie wenig diese Interessen berücksichtigt werden. Und das finde ich unglaublich schade für eine Koalition, die sich versprochen hat, Fortschritt in dieses Land zu bringen.
Ja, also total auf den Punkt, die Inhalte, aber das wichtigste Stichwort ist der Finanzierungsvorbehalt. Ich höre ja täglich mehrere Politik-Podcasts, die alle nichts mit Jugendpolitik zu tun haben, weil wir sind ja der einzige jugendpolitische Podcast, wie ihr alle wisst, sondern da geht es um Außenpolitik, da geht es um Wirtschaftspolitik. Da gibt es einfach gute Podcasts, die ich mir jeden Morgen reinziehe und so denke, okay, die denken da sicher anders drüber. Aber das ist krass. Tatsächlich diejenigen, die da außenpolitisch draufschauen, die klimapolitisch draufschauen, die wirtschaftspolitisch draufschauen, die sagen alle, ja, Finanzierungsvorbehalte. Also das ist alles gar nicht so sicher. Und Lars Klingbeil, Saskia Esken, Friedrich Merz und Markus Söder haben das auch bei ihrer Pressekonferenz zur Präsentation des Koalitionsvertrags sehr deutlich gemacht, so dieses ja, also können, wollen, sollen, mal gucken. Also die Finanzierungsvorbehalte sind da. Das heißt, eventuell alles, was wir da jetzt hier gerade so versuchen, mit der Pinzette rauszuziehen und als Maßnahme zu denken, könnte vielleicht einfach, weil keine Kohle da ist, über Bord geworfen werden. Und machen wir uns nichts vor, eher werden Vorhaben im sozialpolitischen Bereich über Bord geworfen als Maßnahmen und Projekte und Vorhaben in anderen Politikbereichen. Mir geht es jetzt hier nicht um so ein Rumopfern, aber ich finde, wir müssen uns das einfach vor Augen halten, dass unser Job jetzt hiermit auch nicht getan ist. Wir müssen weiter lobbyieren und deutlich machen, dass es ohne uns nicht geht. Auch so eine Unklarheit im Koalitionsvertrag ist das Wahlalter 16. Das soll überprüft werden, vielleicht irgendwie im Rahmen einer Wahlrechtsreform. Das, also prüfen ist immer ein schwieriges Wort. Es kommt sehr häufig, ich glaube über 40 Mal irgendwie im Koalitionsvertrag vor. Das ist so in Richtung, wir überprüfen dies, wir überprüfen das, wir evaluieren, wir gucken mal. Das heißt meistens, ja, wir wollten das mal nennen im Koalitionsvertrag, aber eigentlich haben wir nicht vor, da irgendwas zu machen. Und das ist, finde ich, beim Wahlalter 16 sehr klar. Die CDU hat eine sehr klare Position. Im Bund, auf Länderebene, ist es ja anders. Unklar ist auch, was mit einem nationalen Kinder- und Jugendgipfel gemeint ist, weil viele von euch haben mir zurückgemeldet, dass sie sehr enttäuscht sind, dass es im Koalitionsvertrag nicht um Kinder- und Jugendbeteiligung geht. Und mit diesem Satz zum nationalen Kinder- und Jugendgipfel wird ja mehrerlei miteinander vermischt. Es soll eine Großveranstaltung auf Bundesebene stattfinden, wo Kinder und Jugendliche mit Politik darüber reden, was künftig in der Kinder- und Jugendpolitik gemacht werden soll. Also sozusagen, es ist keine Beteiligung an den Themen der Bundesregierung, wie das vielleicht die Jugendpolitiktage, die Bundesjugendkonferenz in den vergangenen Jahren gemacht haben, sondern es geht darum, dass Beteiligung dazu gemacht wird, wie Kinder- und Jugendpolitik aussehen soll. Und da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil da haben wir mal wieder kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Ich bin mir sicher, dass es eine tolle Veranstaltung wird. Die Kolleginnen im Ministerium haben schon andere tolle Veranstaltungen gewuppt, aber Großveranstaltungen alleine können eben auch einen sehr symbolpolitischen Charakter haben. Und wir zerhackstücken uns im Vorfeld, wie viele echte Jugendliche, wie viele Jugendliche aus der Kommune, wie viele Jugendliche mit einer Migrationsgeschichte, wie viele Jugendliche aus dem HZE-Bereich, wie viele Jugendliche aus den Verbänden, der nach Kontingenten dabei sein sollen, um so eine Repräsentativität herzustellen. Ich weiß, also ich bin davon nicht überzeugt, dass so ein Gipfel irgendwas bringen soll. Dieses Jahr finden aber die Jugendpolitiktage statt. Die sind ausgebucht schon ganz lange. Da kommen mehrere hundert junge Menschen hier nach Berlin und ich freue mich auch schon total, denn auch ich habe da eine kleine Aufgabe, aber ich darf noch nicht sagen, was. Ich freue mich jedenfalls sehr. Politik und vor allen Dingen Jugendpolitik und Beteiligung darf halt nie irgendwie nur Schaufensterpolitik sein. Das muss auch auf jeden Fall mehr sein. Völlig unklar oder wischiwaschi ist auch die Frage nach der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe. Es gibt ja seit vielen Jahren einen Prozess, dass das 8. Sozialgesetzbuch, das SGB 8, künftig besser die besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und Beeinträchtigung berücksichtigt, sodass das nicht in einem anderen Sozialgesetzbuch oder in mehreren auftaucht, sondern auch in der Kinder- und Jugendhilfe diese besonderen Bedürfnisse und diese besonderen Herausforderungen auftauchen und mitverarbeitet werden. Da gibt es schon einen längeren Prozess dazu. Und jetzt steht da sowas im Koalitionsvertrag wie, naja, wir müssen da noch mal gucken mit Ländern und Kommunen. Ich würde ja sagen, Also da lagen die Vorschläge auf dem Tisch, die waren nicht hundertprozentig super, aber da haben viele Verbände, viele Organisationen, die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, dort arbeiten Juristinnen, die haben sich ein Bein ausgerissen dafür. Und jetzt zeigt das nur, das ist alles, was da zum Thema Kinder- und Jugendhilfe im Koalitionsvertrag drin steht, zum SGB VIII. Und irgendwie so eine halbgare Sache. Ich habe einfach Sorge, dass wir das jetzt wieder 4 Jahre verschleppen. Und das wird Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und ihren Rechten, denn die haben auch Rechte, nicht nur Kinderrechte, auch die UN-Behindertenrechtskonvention wird in Deutschland nicht ordentlich umgesetzt. Das kann es einfach nicht sein, dass wir das irgendwie ausklammern.
Unklar ist auch, was genau im Thema Jugendmedienschutz besteht, beziehungsweise muss man da mal abwarten, was dann am Ende auch dann da steht. Die Bundesregierung plant die Einsetzung einer Expertinnenkommission. Da soll eine umfassende Strategie erarbeitet werden für den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt, ressort- und ebenenübergreifend, also interdisziplinäre Zusammenarbeit entsprechend, um, und auch das steht da drin, den Rechtsrahmen auch zwischen Europa, Bund und Ländern eben zu schaffen, weil es da aktuell noch viele Parallelstrukturen gibt und dann eben eine entsprechende Rechtsdurchsetzung zu haben. Also da darf man gespannt sein, was da rauskommt mit der Expertenkommission, mit den entsprechenden Punkten. Aber es taucht auf jeden Fall oft vor und ist aber noch nicht ganz klar, was das wird. Selbes gilt für die Strafmündigkeit. Da hat sich die CDU ja in den letzten Jahren immer mal wieder gesagt, wir müssen es eigentlich mal auf 12 runtersetzen. Die SPD hat da eher pädagogische Maßnahmen empfohlen oder betont. Und jetzt hat man gesagt, sie wird erstmal nicht unmittelbar gesenkt. Aber das bestehende Mindestalter von 14 soll wissenschaftlich überprüft werden. Also es braucht Studien, Experten, Gutachten werden in Auftrag gegeben, um zu schauen, ob denn eigentlich diese Absenkung des Strafmündigkeitsalters sinnvoll und dann auch rechtlich vertretbar wäre. Demokratie leben, das ist gut, wird fortgesetzt, aber es soll auf Wirkungen und Ziele hin evaluiert werden. Und wir erinnern uns vielleicht noch an die 551 Fragen der CDU. Nicht nur auf Bundesebene, auch auf Landesebene gibt es immer wieder die Frage, sind denn da wirklich die entsprechenden handelnden Personen, sind die neutral, politische Neutralität? Wir hatten es in einer Folge mit Nina Reib auch schon besprochen. Also gut, dass es fortgesetzt wird, aber was bedeutet konkret, es wird auf Wirkung und Ziele hin evaluiert? Da müssen wir sicherlich auch noch genau schauen.
Ja, da sind wir genau an den Punkten, die ich vorhin auch angesprochen habe. Wird überprüft, wird evaluiert,
Ja.
wir schauen mal. Da steckt ja auch immer der Dissens dahinter, ne? Da gibt es, wenn sowas da steht im Koalitionsvertrag, dann meistens, weil es einen Dissens gibt, eine Uneinigkeit zwischen CDU, CSU und oder auch CDU, CSU und SPD. CDU, CSU sind sich ja auch nicht in allem immer grün. Schon gar nicht grün, aber ich finde es gerade beim Thema Jugendmedienschutz total interessant, weil hinter sowas, zum Beispiel, dass die Wissensvermittlung an Eltern gestärkt werden soll, da kann man jetzt halt zum Beispiel sehr konkret Dinge raus ableiten für die Finanzierung von Projekten der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, für Fragen von Kinder- und Jugendmedienschutz in den Ländern. Und das ist schon sehr interessant. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum es da eine Expertinnenkommission gibt. Der Jugendmedienschutz in Deutschland ist schon sehr kompliziert. Ich bin ja Teil davon als Prüferin. Insofern, ja, also alles interessant, aber auch wieder ein Riesenverwaltungsakt, Jendrik. Ich weiß nicht, wie das mit diesem Bürokratieabbau genau an diesen Stellen funktionieren soll, aber ich lasse mich ja auch gerne überraschen. Ja, ich habe es auf Instagram angekündigt. Was denke ich jetzt eigentlich wirklich über diesen Koalitionsvertrag? Und ich will nicht immer drauf rumhacken, aber es ist mein Job. Mein Job ist einfach, diese Sachen genauer anzupacken. Und ich würde sagen, steile These, der Koalitionsvertrag ist gut für Jugendverbände, aber nicht unbedingt für Kinder und Jugendliche. Der Aufwuchs im Kinder- und Jugendplan des Bundes ist wichtig und richtig. Und auch die Dynamisierung ist richtig und wichtig. Das steht völlig außer Frage bei allen Leerstellen, die da noch sind. Aber dahinter steckt ja auch ein Auftrag an Kinder- und Jugendverbände, an die Kinder- und Jugendarbeit, an Jugendringe, an die politische Bildung, an den Sport, noch mehr Kinder und Jugendliche zu erreichen. Also es reicht halt einfach nicht nur, dass wir mehr Geld kriegen, sondern, und das ist schön, dass wir jetzt mehr Geld kriegen, und das wird uns Politik auch lange vorhalten, und es werden uns vor allen Dingen PolitikerInnen, die dafür gekämpft haben, und mir fallen da sofort irgendwie drei ein, wo ich weiß, da muss ich mich das nächste Mal dafür bedanken, und das mache ich auch sehr gerne, aber das reicht halt nicht. Vor allen Dingen müssen wir Verbände, oder müssen wir, die wir in Verbänden tätig sind und als Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen im Bund noch auf kommunaler Ebene unterwegs sind, uns selber noch mal an die Nase packen und überlegen, machen wir das auch gerade? Weil nicht alles, was Verbände machen, ist immer uneingeschränkt super. Also sorry. Nicht alles, was wir machen, ist immer uneingeschränkt super und kommt immer uneingeschränkt allen Kindern und Jugendlichen zugute. Vor allen Dingen in Zeiten, in denen junge Menschen und in Kindheit und Jugend immer vielfältiger wird. Da steckt der Auftrag an uns drin, das auch besser zu machen. Uns nicht gegenüber dem Ganztag zu verschließen, uns nicht gegenüber Mediennutzung, Kommunikationswegen zu verschließen und vor allen Dingen darüber nachzudenken, wie wir das, was wir früher interkulturelle Öffnung genannt haben, jetzt wirklich leben. Kinder- und Jugendarbeit für alle. Für alle, alle, alle. Da müssen wir selber noch runter vom Pony, Jendrik. Ich glaube, das steckt so ein bisschen als Auftrag dahinter. Eine Maßnahme, die ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast schon mal drüber abgelästert habe, aber sicher irgendwo anders, das ist diese Chipkarte für kindergeldberechtigte Kinder. Die kam zum ersten Mal auf, als es um die Chipkarte für asylsuchende Personen ging, ne? Dass umgestiegen wird von Barauszahlung hin zu Chipkarten, auf denen Geld drauf ist, mit denen geflüchtete Menschen an bestimmten Orten einkaufen gehen können. Und dann hieß es, hat die SPD damals schon die Idee gehabt, so, ah, wir machen das auch für die kindergeldberechtigten Kinder, das ist doch super, da hauen wir auch entweder Bildung und Teilhabe, also was aus dem Bildung und Teilhabe-Paket zur Verfügung steht drauf oder anderes, um dann gezielt Maßnahmen damit bezahlen zu können. Mitgliedschaft im Sportverein, Maßnahmen im offenen Kinder- und Ju in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, bei der offenen Tür und so weiter. Und sorry, das klingt vielleicht, ah ja klar, ist doch super, wenn die so eine Chipkarte haben, da ist monatlich Geld drauf, damit gehen die zum Sportverein, halten das einmal an so ein Chipkartengerät, an so ein Lesegerät und dann ist es damit abgegolten. Erstens, nicht alle Vereine, sorry, sollen jetzt sich jetzt alle Vereine irgendwie so Lesekarten, so Kartenlesegeräte anschaffen? Also was ist das auch für eine Idee? Da fallen ganz viele kleinere Maßnahmen nachher drunter. Also das finde ich immer noch schwierig. B&T ist eh ein schwieriges Thema. Haben wir beim Sport schon viel drüber diskutiert. Aber es ist auch armutsfeindlich. Dahinter steckt in der Regel die Unterstellung, dass das Geld, das bei den Eltern ankommt, nicht für die richtigen Dinge in Anführungsstrichen eingesetzt wird. Die versaufen das ja nur, ist ja häufig da. Und die wissen nicht, wie man damit umgeht. Das kommt nicht den Kindern direkt zugute. Das sind so die Floskeln, hinter denen das steckt. Und ich finde, da steckt halt, wie im Koalitionsvertrag in der Sozialpolitik an anderen Stellen auch, Stichwort Abschaffung von Bürgergeld, da steckt auch ein tiefes Misstrauen gegenüber armen Menschen dahinter. Und damit habe ich ein Problem. Ich halte das nicht für richtig. Es ist kompliziert für Anbieter. Und auch in Kombination mit einer Teilhabe-App. Also ich finde es ja immer nice, irgendwie Dinge zu digitalisieren, aber schlechte Prozesse sind auch digitalisiert schlechte Prozesse. Sie werden nicht besser, weil man sie einfach digitalisiert. Kindergrundsicherung, ein heißer Tipp, hätte mal eine gute Sache werden können, hätte man was machen können. Ich will auch noch mal auf eine Sache eingehen. Ich bin keine Expertin in Sachen Klimafragen, was mich schockiert hat, weil Markus Söder das bei der Pressekonferenz, der hat enthusiastisch gefeiert hat, dass es mir eiskalt den Rücken runterlief. Das sogenannte Verbandsklagerecht wird abgeschafft. Ja, was hat das jetzt mit Jugendpolitik zu tun? Naja, es hat viel mit Generationenpolitik zu tun. Die Deutsche Umwelthilfe hatte im Mai 2024 mit einer Verbandsklage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erreicht, dass die Bundesregierung beim Klimaschutz nachschärfen muss. Also wenn sich Verbände müssen die Möglichkeit haben, auch so etwas einzuklagen auf einer rechtlichen Grundlage, wird abgeschafft. Verbände können das nicht mehr einklagen. Und die Deutsche Umwelthilfe macht das ja tatsächlich regelmäßig und ist dadurch auch so ein Feindbild geworden von konservativen Parteien. Aber es geht ja einfach immer wieder darum, wie vor dem Bundesverfassungsgericht Luisa Neubauer mit anderen Leuten Dinge eingeklagt hat. Wenn der Recht, also sorry, wenn es mit netten Worten nicht mehr hilft, müssen wir den Rechtsweg wählen. Es geht einfach nicht anders und ich finde, das ist eine Aushöhlung des Rechtsstaates. Damit habe ich ein Problem. Ich höre immer wieder so, ja, da steht ja voll wenig drin zum Thema Schule. Kleiner Reminder, Schule ist Ländersache. Also selbst wenn ein Bildungsministerium jetzt zum Bundesjugendministerium kommt, heißt es ja nicht, dass damit Schule im Großen und Ganzen angepackt wird, weil das nur einen kleinen Teil ausmacht, wo der Bund sozusagen in die Länder reinregieren kann oder in Kooperation gehen kann. Die Übergangszeit von 2 Jahren für das Ganztagsfördergesetz, das jetzt eigentlich ja 2026 in Kraft treten würde, ja, super, aber wem bringt es denn was? Den Kommunen, die sich wirklich ein Bein ausgerissen haben in den vergangenen Jahren, tolle Ganztagskonzepte auf kommunaler Ebene als Schulträger aufzustellen mit tollen Akteuren, die denken sich jetzt auch, ja, super, da hätten wir uns jetzt auch nicht so den Stress machen müssen. Und die, die sich noch gar nicht bewegt haben, Jendrik, die kennen wir ja auch alle zur Genüge, die sagen, ja, Da haben wir jetzt ja auch noch Zeit. Und ich weiß nicht, ob das der Qualität nachher tatsächlich gut tut. Ein Wort fehlt im Koalitionsvertrag, das ist das Wort queer. Es gibt keine queere Politik, keine Politik für queere Menschen. Als queere Person finde ich das ganz, ganz krass, weil es eben auch, es ist eine ideologische Frage, eine Ausrichtung ist gegen die Grünen mit ihrer Queer-Politik. Und das muss man ja lassen, muss man ja Sven Lehmann als ehemaligem Staatssekretär lassen. Er hat da wirklich viel auch vorangebracht, was das Thema sicheres queeres Leben angeht. Und ich finde, dass ein Koalitionsvertrag 2025 ohne sowas auskommt, erinnert mich doch ein bisschen an die USA im Zweifelsfall, wo jetzt auch schon bestimmte Worte verboten werden. Ja, und zuletzt eine Sache, die mich echt geärgert hat. Ich hab ein Reel gemacht in Kooperation mit dem BDKJ, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend, warum das mit dem Koalitionsvertrag jetzt alles schön und gut ist, aber warum wir dranbleiben müssen, warum jetzt eigentlich erst Politik beginnt. Und da hat jemand drunter gepostet, warum wir uns denn jetzt nicht einfach mal über die Erfolge freuen. Ja, also klar, man kann sagen, da ist viel Gutes drin, aber es ist das bare Minimum. Wir reden hier von der Durchsetzung von Rechten. Wir reden nicht von Wünsch dir was. Wir reden hier nicht von Ponyhof. Wir reden hier nicht von Zirkus. Wir reden davon, dass Rechte von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien einfach mal durch und umgesetzt werden. Das ist für mich das bare Minimum. Und ich bin einfach nicht mehr gewillt, da als radikale Person irgendwie angesehen zu werden, weil ich glaube, dass das Grundgesetz eine gute Idee ist, weil ich glaube, dass unsere Verfassung eine gute Idee ist, weil ich glaube, dass die UN-Kinderrechtskonvention, Menschenrechtskonvention, Behindertenrechtskonvention, dass das alles richtig und wichtig ist. Dafür möchte ich mich nicht mehr als Radikalinski bezeichnen lassen. Und deshalb, ich kann diese kleinen Erfolge, ich freue mich dann und sage, ja, okay, cool, da sind wir durchgedrungen, aber die Zeit drängt. Die Zeit drängt für Kinder und Jugendliche, und da muss ich sagen, sorry, dann ist es mir doch wichtiger, dass wir darüber reden, wie da so eine Gesamtstrategie reinkommt, die einfach anerkennt, dass Kinder und Jugendliche auch Menschen sind.
Naja, und ich glaube, wenn man unsere Folge jetzt so hört, dann merkt man auch, dass wir uns über kleine Erfolge freuen. Und wir haben ja auch viel Positives hier entsprechend erwähnt, was auch ein Erfolg von einer guten Lobbyarbeit an vielen Stellen ist. Ja, was ist aber jetzt, nachdem wir uns die guten Sachen, die nicht so guten Sachen, die fraglichen Sachen angehört haben, was ist denn jetzt eigentlich eine Gesamteinschätzung, Anna? Was würdest du da sagen?
Ja, kann ich kurz und knapp machen und bin da auch nicht die Einzige und schon gar nicht im jugendpolitischen Feld. Viel Mutlosigkeit. Das hätte mutiger sein können. Das hätte dieser große Wurf werden können, aber irgendwie die Realpolitik kam da mal wieder rein. Mutlosigkeit auf allen Ebenen. Ich stimme dem Deutschen Bundesjugendring zu. Da fehlt die Strategie. Das hätte man mal irgendwie ein bisschen stringenter denken können. Aber ich sehe da auch einen klaren Auftrag für mich, für dich, für alle, die zuhören. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen in unseren Bündnissen bleiben, uns jetzt nicht trennen lassen wegen irgendeinem Klein-Klein und gegeneinander zu kämpfen. Nein, unterhaken, weitermachen, mitgestalten und nicht verzagen.
Ja, ich glaube auch, die Erfolge jetzt nicht dazu nutzen, auszuruhen und zu sagen, boah, jetzt haben wir alles erreicht und wir warten jetzt ab. Ich finde, der Vertrag signalisiert schon ein stärkeres Engagement für die Belange junger Menschen und Co. Aber es bleibt eben vor allem offen, ist das eigentlich mit finanziellen und strukturellen Mitteln hinterlegt? Da brauchen wir jetzt ein bisschen Geduld und müssen schauen. Und ob es überhaupt dazu kommt, zu dieser Koalition, liegt ja auch nicht zuletzt an einem Mitgliederentscheid der SPD, die das ja ihren Mitgliedern vorlegt, damit die Partei eben in die Regierung eintreten kann. Und da sind sich die Mitglieder auch nicht so richtig einig. Das höre ich auch schon in den eigenen Reihen. Und Sebastian ist selber bei der SPD und hat uns eine Sprachnachricht dazu geschickt.
Hi Anna, hi Jendrik, ich bin Sebastian, ich bin 23 und ich bin Mitglied in der SPD. Das heißt, ich darf über den Koalitionsvertrag mit abstimmen und werde ihn voller Überzeugung ablehnen. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstmal halte ich es für überhaupt nicht menschenrechtsbasiert, die Abschiebe- und Flüchtlingspolitik, die die neue Regierung, die neue mögliche Regierung vornehmen möchte. Die lehne ich aus tiefster Überzeugung ab und ich halte auch den gesamten Koalitionsvertrag finde ich besonders jugendfreundlich. Ich möchte meinen Fokus dabei auf die Jugendbeteiligung legen. Ich fand schon mal sehr spannend, dass ein nationaler Jugendgipfel einberufen werden soll, aber das klang für mich trotzdem nicht nach verstetigter struktureller Beteiligung auf politischen Ebenen und das halte ich persönlich für eine ziemliche Katastrophe. Ja, und auch ansonsten hat der Koalitionsvertrag ziemlich viel. Lass uns zurück zu 2021, anstatt in die Zukunft zu blicken. Dementsprechend für junge Menschen steht da relativ wenig drin.
Ich bin sehr gespannt, wie sich die Mitglieder der SPD entscheiden werden. Ich glaube, dieses Dilemma, was der Sebastian da beschreibt, ist definitiv so. Wie gesagt, das höre ich auch in meinem eigenen Umfeld. Da ist längst nicht so, okay, wir brauchen jetzt eine gute Regierung oder eine schnelle Regierung, wir müssen jetzt zustimmen, sondern es gibt auch durchaus die kritischen Stimmen. Ich glaube persönlich nicht, dass es am Ende daran scheitern wird, aber es wird kein so eindeutiges Ey, go, perfekter Koalitionsvertrag, liebe GenossInnen, wie man sich das vielleicht von der Parteispitze wünscht, wobei ich glaube, auch da ist ein realistischer Blick an vielen Stellen vorhanden und sie wissen, dass es auch ein Vertrag von vielen Kompromissen ist. Wir biegen ein in die Schlusskurve nach einer Folge mit vielen Inhalten, mit vielen Sprachnachrichten, die ihr uns geschickt habt und fragen uns, was passiert dann in den nächsten 2 Wochen? Das sind in NRW zumindest die Osterferien. Das Osterfest steht an, Anna, und für uns als ChristInnen, das wissen ja alle, die uns schon ein bisschen länger hören, vielleicht auch ein paar besondere Tage, das höchste Fest. Ich habe jetzt 2 Wochen frei. Ich versuche auch wirklich frei zu machen von beruflichen Dingen. Ich hoffe, das gelingt. Wenn ich jetzt schon wieder irgendwie eine große Anfrage der AfD in NRW sehe, dann muss ich mal gucken, ob das so gelingt. Aber ich habe mir das schon wirklich vorgenommen, das zu tun. Bin mal gespannt. Das heißt natürlich nicht, dass ich gar nichts mache. Ich stehe auch mal auf der Bühne, Vorhang auf, Open Stage. Meine Eltern kommen mich besuchen. Da werden wir mal schauen, in welche Kategorie das dann einzuordnen ist. Also ich hoffe, es werden ein paar ruhigere Wochen. Wie ist das bei dir?
Bei mir nicht, weil ich halte die Stellung für meine beiden Kollegen Christian und Julian bei der LAG Jugendringe NRW, die beide im verdienten Osterurlaub sind. Das heißt, alle Telefone, alle Mails kommen jetzt zu mir in den kommenden 2 Wochen und das ist auch in Ordnung. Aber das heißt, dass ich keinen Urlaub mache. Ich war ja jetzt auch erst im Urlaub. Ich freue mich trotzdem auf das etwas längere Osterwochenende, weil da habe ich Zeit, einen Verwaltungsleitfaden zu Ende zu schreiben. Da sitze ich jetzt auch schon länger dran und wann, wenn nicht an Feiertagen und wenn Jesus Christus aufersteht von den Toten. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um einen Verwaltungsleitfaden zu Ende zu schreiben.
Ja, sehr gut. Und Ostern ist ja auch das Stichwort für das, was wir vorhaben. Wir sind nämlich nicht der Osterhase, aber wir haben eine Überraschung für euch, HörerInnen.
Überraschung.
Überraschung, ja. Vom 13. bis 16. Mai findet ja in Leipzig der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag statt. Wir sind auch dabei und hoffentlich treffen wir ganz viele von euch. Und woran werdet ihr uns erkennen? Es gibt jetzt eine Limited Edition von Team Berufsjugendlich-Shirts. Yeah,
yay, yay.
Es gibt T-Shirts. Wir haben natürlich nicht für euch alle T-Shirts, aber ihr könnt sie bekommen. Und wie?
Ja, weil unter allen, die sich auf Instagram per DM oder per Mail an berufsjugendlichpodcast@gmail.com bis zum 27. April bei uns melden, verlosen wir 3 schicke Shirts, die ihr übrigens dann auch bald auf Instagram bewundern könnt, weil wir haben jetzt schon welche und dann könnt ihr euch nochmal überlegen, ob ihr vielleicht an unserer tollen Verlosung teilnehmen wollt und uns bis zum 27. April eine DM schickt oder eine E-Mail und uns sagt, ob ihr beim DOTT dabei seid. Weil wenn ihr beim DOTT in Leipzig dabei seid, dann seid ihr ja wohl prädestiniert dafür, Teil unseres Berufsjugendlich-Support-Teams zu werden. Eine Gang, ne? Bildet Banden. Warum nicht auch eine Berufsjugendlich-Bande? Weil es kann von uns niemals genügend geben. Ja, dann hören wir uns und sehen wir uns in 2 Wochen wieder nach den Osterferien. Ja, gehabt euch wohl, seid lieb zueinander, habt eine gute Zeit, genießt vielleicht auch die ersten Sonnenstrahlen, die euch in der Nase kitzeln, bewertet uns gerne, teilt gerne unsere Kacheln, wir freuen uns immer über Kommentare, über Likes, weil das ist unser Hobby, wir machen es wahnsinnig gerne und wir bleiben auch gerne dran, aber wir freuen uns auch, von euch Feedback zu bekommen, damit es nicht nur 34 Folgen sind, sondern noch viele, viele mehr. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.